Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es freut mich, dass ich heute mal wieder bei euch sein darf. 4 Sonntage hintereinander nicht in der eigenen Gemeinde zu sein, fühlt sich irgendwie falsch an und komisch. Ich hatte leicht Heimweh und freue mich, dass ich heute hier bei euch wieder sein darf. Es ist schön, euch zu sehen und ich freue mich, dass ich heute Gottes Wort verkündigen darf und bitte euch, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch mit mir Philipper 4 auf. Philipper 4. Die Verse 6 und 7, dieser kurze Text ist der uns heute ein wenig beschäftigen wird. Wir befinden uns ja in einer kleinen thematischen Predigtreihe zum Thema Frieden. Haben darüber gehört, wie Gott Frieden gemacht hat in Christus, seinem Sohn, mit der Schöpfung. Wir haben davon gehört, dass Gott auch Frieden macht zwischen Menschen. Dass das Evangelium uns dazu führt, dass wir wieder vereint sein können, dass Kulturen, dass Menschen, die sonst total verfeindet sind, im Kreuz miteinander versöhnt werden. Und wir haben davon gehört, dass wir diesem Frieden nachjagen sollen. Und das bezieht sich vor allen Dingen auf unsere Beziehungen miteinander, vor allen Dingen in der Gemeinde, aber auch mit allen Mitmenschen. Und heute lernen wir, dass es einen Frieden gibt, den Gott uns schenken will. Einen Frieden, der unabhängig von den Umständen, durch die wir gehen müssen, in unserem Leben bestehen bleibt. Einen Frieden, der uns Ruhe gibt, selbst wenn um uns herum das Chaos ausbricht. Und diesen Frieden lernen wir kennen, hier in Philipper 4, 6 bis 7. Und wir lernen von Paulus, wie dieser Frieden in unser Leben kommen kann, in unser Herz kommen kann. Und ich bitte euch, nach Möglichkeit einmal aufzustehen, wenn ich einmal diese beiden Verse für uns vorlese. Philipper 4, 6 bis 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung sollen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Im Platz, das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Frieden, der bewahrt. In C.S. Lewis' Dienstanweisungen an einen Unterteufel finden wir ein fiktives Gespräch zwischen dem Teufel und seinem Assistenten. Und der Teufel versucht seinem Assistenten beizubringen, wie er die Kinder Gottes von Gott wegziehen kann. Und an einer Stelle sagt er zu ihm: Nichts vermag das Herz eines Menschen gegen alle Bemühungen des Feindes so wirksam zu verschließen wie Ungewissheit und Angst. Unser Ziel ist es, ihr Sinnen und Denken weg von dem, was jetzt ist, auf das zu richten, was mit ihnen geschehen könnte. So richte ihr Denken, ihre Gedanken auf das, was mit ihnen geschehen könnte, nicht auf das, was jetzt gerade ist. Machst du dir jetzt gerade um irgendetwas Sorgen? Nimm dir mal kurz einen Moment und versuch mal, deine aktuell größte Sorge und Angst für dich selbst zu artikulieren. Für dich selbst. Hast du was? Ja, jeder von uns sorgt sich um irgendetwas. Es sind Dinge und Situationen, die in unserem Herzen für Unfrieden sorgen, die uns aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, wir machen uns Sorgen um unsere Zukunft, um unsere finanzielle Sicherheit. Wir machen uns Sorgen um das Bild, das andere von uns haben könnten, um unsere Anerkennung. Wir machen uns Sorgen um unsere Gesundheit, um das Älterwerden und den damit verbundenen Verlust von körperlicher und geistiger Kraft. Wir machen uns Sorgen um unsere Familie, unsere Ehe, unsere Kinder. Wir machen uns Sorgen darum, dass ein tiefer Wunsch, den wir in uns tragen, nicht in Erfüllung gehen könnte. Was sind eigentlich Sorgen? Was sind Sorgen? Ich glaube, man kann es so definieren. Sorgen sind der Ausdruck eines intensiven Verlangens nach etwas, gepaart mit der Angst vor den Konsequenzen, es nicht zu bekommen. Also Sorgen sind der Ausdruck eines intensiven Verlangens, etwas zu haben, gepaart mit der Angst vor den Konsequenzen, es nicht zu bekommen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich eine der häufigsten Appelle Gottes in der Bibel auf unsere Sorgen bezieht? Auf unsere Ängste? Wenn wir die Bibel einmal von vorne nach hinten durchgehen, werden wir schnell merken, dass es unzählige Situationen gibt, in denen Gott sein Volk oder Personen, die in Verantwortung stehen, dazu aufruft, sich nicht zu fürchten. Und den Höhepunkt bildet Jesus in seiner Bergpredigt, wo er einen Riesenabschnitt seiner Bergpredigt unseren Sorgen widmet. Warum ist es so wichtig, sich mit unseren Sorgen auseinanderzusetzen, mit unseren Ängsten? Gerechtfertigtes Sorgen, das es ja gibt, kann in zermürbendes Sorgen übergehen, das unseren Glauben angreift und uns auch in echte Glaubenskrisen stürzen kann. Zermürbendes Sorgen hat die Tendenz, uns die Kraft und Freude am Leben zu rauben. Ja, Spurgeon hat an einer Stelle geschrieben, fand ich sehr interessant den Satz, Sorgen befreien unser Morgen nicht von Ängsten und nehmen dem Heute seine Kraft. Sorgen befreien unser Morgen nicht von Ängsten und nehmen dem Heute seine Kraft. Ich glaube, das erleben wir alle. Ja, Sprüche 12, Vers 15, Kummer im Herzen eines Mannes drückt es nieder. Aber ein gutes Wort erfreut es. Und ich glaube, dass wir hier in Philipper 4 so ein gutes Wort finden für uns. Unser Text dreht sich um unsere Sorgen und um den Frieden, den Gott unseren Herzen schenken will, sodass wir fähig werden und sind, uns eben nicht von unseren Sorgen kontrollieren und bestimmen zu lassen. Und ich sag's jetzt mal vorab, diese Predigt war für mich selbst eine der schwersten Vorbereitungen, die ich jemals hatte. Meine Frau weiß das, ich bin eines der besorgtesten Menschen, die es auf diesem Planeten wahrscheinlich gibt. Ich sorge mich und sorge mich und sorge mich. Wahrscheinlich, wenn ich keine Sorgen hätte, würde ich mich sorgen, warum ich keine Sorgen habe. Ja. Es sind drei Dinge in diesem Text, die Paulus uns mitgibt. Er zeigt uns, was besorgte, ängstliche Herzen hören müssen. Er gibt uns mit, was ängstliche Herzen brauchen, um zur Ruhe zu kommen und präsentiert uns zuletzt eine der größten Verheißungen für dein und mein Leben, für unsere ängstlichen Herzen. Das erste ist, was ängstliche Herzen hören müssen. Ja, unser Text beginnt mit einem ziemlich herausfordernden Appell. Und er wird für dich ganz besonders herausfordernd sein, wenn dein Kopf jetzt gerade voller Sorgen ist und du jetzt plötzlich liest in Vers 6, seid um nichts besorgt. Wenn wir das so lesen, dann könnten wir denken, Paulus, geht's noch? Du hast ganz sicher nicht mein Leben gerade. Mein Leben ist voll mit Dingen, die mir Grund geben, sich zu sorgen. Paulus, ich habe keine Ahnung, was für ein Paralleluniversum du gerade unterwegs bist, aber das ist absolut weltfremd, was du da sagst. Seid um nichts besorgt. Und wenn wir uns einmal den direkten Kontext unseres Verses ansehen, dann werden wir merken, dass Paulus nicht nur einen herausfordernden Appell für uns hat. Zwei Verse vorher sagt er zu uns, freut euch im Herrn, alle Zeit. Alle Zeit. Aber bevor wir Paulus Weltfremdheit oder fehlende Sensibilität vorwerfen, müssen wir uns vor Augen halten, in was für einer Situation hat Paulus diesen Text eigentlich geschrieben? Paulus hat diesen Text nicht Cappuccino schlürfend am Strand geschrieben, inspiriert durch den Klang der Wellen. Die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut. Er war im Gefängnis, in einer dunklen römischen Gefängniszelle. Musste jeden Moment damit rechnen, dass die Tür aufgeht und sein Henker hereintritt und ihn einen Kopf kürzer machen wird. Er musste damit leben, dass Menschen, während er im Gefängnis war, falsche Dinge über ihn verbreiteten in den Gemeinden. Davon berichtet er in Philipper 1. Er musste damit leben, dass seine Geschwister, die er so sehr liebte, dass er sie nicht mehr persönlich sehen würde. Er musste damit leben, nicht vor Ort zu sein, um die Gemeinden zuzurüsten und den Irrlehrern, die die Gemeinden durcheinander brachten, den Mund zu stopfen. Damit musste er leben. Aus menschlicher Perspektive hatte Paulus genug Gründe, um sich zu zersorgen, um durchzudrehen. Und das merken wir, wenn wir uns den Philipperbrief einmal insgesamt anschauen, dass trotz dessen sein Herz von Freude erfüllt war. Und Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, an seine Freunde, die genauso genug Gründe hatte, sich Sorgen zu machen. Ihr geistlicher Vater, ihr Mentor, war im Gefängnis. Sie selbst wurden wegen ihres Glaubens diskriminiert und unterdrückt, was sich in ihrem Alltag zeigte. Ihre Gemeinde war von Irrlehrern heimgesucht worden und Parteiungen prägten das Gemeindebild. Und das waren alles Gründe, um Angst zu bekommen und besorgt zu sein. Und Paulus wusste das, dass die Sorge seiner Freunde dazu führen könnte, ihre Freude an Jesus zu rauben. Und deswegen ruft er sie auf, seid um nichts besorgt. Seid um nichts besorgt. Und vielleicht ist es an dieser Stelle mal hilfreich, eine wichtige Unterscheidung zu treffen zwischen Sorgen, die gerechtfertigt sind, und Sorgen, die ungesund, falsch und letztendlich auch sündig sind. Menschen sorgen sich. Das ist erstmal ganz normal. In einem bestimmten Sinn ist das sogar Gott gewollt, dass wir uns sorgen. Wir sind als sorgende Wesen geschaffen worden. Ja, in Bezug auf die Schöpfung und in Bezug auf unsere Mitmenschen. Das ist verankert in diesem kulturellen Mandat, das Gott Adam in Genesis 2 gibt. Kümmer dich um die Schöpfung. Kümmer dich darum. Und in dem höchsten Gebot, unseren Nächsten zu lieben. In gewisser Weise reflektieren wir Gott, wenn wir uns sorgen. Weil er derjenige ist, der sich wie ein Vater sorgt, der sich wie eine Mutter kümmert. Und Paulus meint mit seinem Appell auch nicht, dass es für uns niemals einen Grund gibt, uns zu sorgen. Es gibt gute Gründe, sich zu sorgen. Ja, Paulus selbst hat sich gesorgt um seine Mitarbeiter, um die Gemeinden, um den Zustand ihres Glaubens. Und um dieses Sorgen geht es ihm nicht. Um dieses Sorgen geht es Jesus auch in der Bergpredigt nicht. Was hier im Vordergrund steht, ist ein Sorgen, das uns dazu bringt, Gott und seine Verheißungen aus den Augen zu verlieren. Es ist eine Art von Sorgen, durch das wir unbewusst Gottes Wesen, seine Liebe zu uns, seine Weisheit, seine Souveränität in Frage stellen. Es geht um Sorge, die uns zermürbt, die uns dazu bringt, an Gott zu zweifeln und an Gott zu verzweifeln. Es geht um Angst, die uns dazu bringt, daran zu zweifeln, dass Gott tatsächlich gut, liebevoll und weise ist. Es geht um Sorge, die uns so denken, fühlen und handeln lässt, als habe Gott die Kontrolle verloren. Als käme es ultimativ auf mich, auf meine Weisheit und auf meine Kraft an. Als würde Gott uns etwas vorenthalten, was wir unbedingt brauchen. Jesus spricht in Matthäus 6 in der Bergpredigt über dieses negative Sorgen und sagt dort interessanterweise, dass so ein Sorgen nicht zu den Menschen passt, die Gott kennen. Weil sie ihn kennen als ihren liebevollen Vater, passt es nicht, wenn sie sich genauso um Dinge sorgen wie ihre nichtchristlichen Nachbarn. Er sagt dort an einer Stelle, denn nach all diesem trachten die Nationen, also die Menschen, die Gott nicht kennen, die sorgen sich um diese Dinge. Und Jesus konfrontiert unsere Sorgen und Ängste mit grundlegender Gotteslehre. Er spricht in Matthäus 6 unser Gottesbild an, indem er uns daran erinnert, wer unser Vater ist, wie er sich ununterbrochen um seine Schöpfung und erst recht um seine Kinder kümmert. Er sagt dort, schaut euch die Blumen auf dem Feld an. Schaut euch die Vögel am Himmel an. Schaut es euch um, schaut euch um. Gott kümmert sich um sie alle und erst recht um euch. Luther hat zu diesem Text in Matthäus 6 gesagt, dass deshalb dieser eine Spatz, der jeden Morgen bei ihm am Fenster sitzt, sein Lieblingsprediger ist. weil er ihn daran erinnert, dass sich Gott um ihn kümmert. Dass Gott sich um ihn kümmert. Und es ist kein Zufall, dass Jesus so redet, dass er Gotteslehre betreibt in Matthäus 6. Denn wenn wir mal überlegen, wo der Ursprung von Sorgen und Ängsten liegt, merken wir, dass es dabei ganz zentral um unser Gottesbild geht. In Genesis 3 tut der Teufel nichts anderes, als Sorge in Adam zu wecken und Gottes Gutsein anzuzweifeln. Er kreiert das Bild eines Gottes, der seinen Menschen etwas Gutes vorenthält. Und die Sorge Adams um sein eigenes Königreich, ausgelöst durch eine Lüge über Gott, führt letztendlich dazu, dass er sich von Gott abwendet. Dort beginnt unser Sorgen, unser Angst haben. Denn interessanterweise, wie reagiert Adam, nachdem er sich von Gott abgesagt hat, das erste Mal, als Gott ihm gegenübertritt? Mit Angst, mit Sorge. Ich fürchtete mich vor dir. Und nicht nur Jesus, sondern auch Paulus betreibt deshalb auch in unserem Text konsequent Gotteslehre. Schaut mal in Vers 5, also den Satz vor unserem Text, was er dort sagt. Was sagt Paulus da? Der Herr ist nahe. Ja, einige Ausleger denken, dass Paulus damit meint, der Herr kommt bald wieder. Ich bin aber davon überzeugt, dass Paulus hier Psalm 145 zitiert, Vers 18, wo steht, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Also Paulus sagt mit anderen Worten, Leute, Gott ist bei euch. Er kennt eure Situation, er ist kein Gott, der fern, weit weg ist. Er weiß um jede noch so besorgniserregende Situation deines Lebens, noch lange bevor sie dich trifft. Er ist der Hirte, der immer nah bei seinen Schafen ist und sich um sie kümmert. Er sieht sich eure Situation nicht von ferne an, sondern hat alles unter Kontrolle und wirkt aktiv in eurem Leben. Nicht ein Haar fällt von eurem Kopf, wenn er das nicht will. Unser Gottesbild hat entscheidende Konsequenzen darauf, wie wir mit Sorgen und den Umständen unseres Lebens umgehen. Wir merken das schon daran, dass es oft so läuft. Wir bekommen es in unserem Leben oft mit Angst zu tun, wenn wir das Gefühl haben, Gott habe die Kontrolle verloren. Und diese Angst schlägt nach einiger Zeit leider in Bitterkeit um, weil wir denken, Gott habe versagt. Und es hat etwas mit unserem Gottesbild zu tun. Die Sorgen, von denen Jesus und Paulus hier sprechen, sind Folgen von Unglauben und einem falschen Gottesbild. Sorgen und Ängste steigen in uns auf, wenn wir anfangen, Lügen zu glauben. Lügen über Gott, über uns selbst, über unsere Situation. Diese Lügen sind wie falsche Propheten, die an mein Herz herantreten und versuchen, mich davon zu überzeugen, dass Gott nicht souverän, nicht weise, dass er doch Fehler macht. Und ich bin deshalb davon überzeugt, dass wir diesen Appell aus Vers 6 genauso nötig haben wie die Jünger damals und die Philipper in unserem Text. Ich selbst verfalle immer wieder in etwas, was ich mal als funktionalen Atheismus bezeichnen will. Allzu oft lebe ich so, als sei Gott eben nicht souverän, als sei er weit weg, als würde er sich nicht um mich kümmern. Ich steigere mich manchmal in meinem Kopf in Sorgen hinein, weil ich unbewusst nicht mit Gott rechne und so denke und handle, als käme es auf mich an. Ich vergesse, dass ich in Christus absolut sicher bin, egal was mit mir passiert. Ich verliere das Kreuz aus den Augen, durch das mein Vater mir doch so deutlich zuruft, dass er immer für mich ist. Ja, Tim Keller hat das einmal sehr provokant, aber treffend zum Ausdruck gebracht. Im Grunde genommen transportiert mein Sorgen folgende Botschaft. Vater, ich weiß, dass du den größten Schatz des Himmels auf die Erde gesandt hast und ihn für mich am Kreuz hast sterben lassen, aber ich bin mir nicht sicher, ob du meine nächste Woche im Blick hast. Geschwister, wir müssen unser Gottesbild anhand des Evangeliums reformieren. Gott ist dir nah wegen Jesus. Gott ist dir nah. Er ist nicht weit weg, um mit meinen alltäglichen Ängsten fertig zu werden. Muss die größte Angst meines Herzens besiegt werden und die größte unbewusste Angst meines Lebens, ob es mir bewusst ist oder nicht, ist die Angst, dass Gott weit weg ist, dass ich getrennt bin von Gott. Aber diese Angst hat Christus besiegt durch das, was er am Kreuz getan hat. Gottes Ferne ist die Wurzel aller Sorge und Angst. Gottes Ferne ist die Wurzel aller Sorge und Angst, aber Brüder und Schwestern, Gott ist uns nah. Wir sind umgeben von ihm. Es ist kein Zufall, dass die Bibel immer wieder davon spricht, dass wir in Christus sind. Wir sind umgeben, umschlossen von ihm zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und deshalb müssen wir diesen Appell aus Gottes Wort immer wieder mit dem Blick auf das Kreuz hören, bis wir wirklich von ganzem Herzen bekennen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das ist aber nicht alles, was Paulus uns sagt, dass wir uns nicht sorgen sollen, sondern er sagt uns auch, was wir stattdessen tun sollen. Unsere ängstlichen, besorgten Herzen brauchen einen neuen Fokus, um diese Sorge loszuwerden. Und das ist das Zweite, was ängstliche Herzen brauchen. Dazu kommen wir zum zweiten Teil von Vers 6. Vielleicht habt ihr diese Story schon gehört von einer älteren Dame, die nie fliegen wollte, weil sie Angst hatte, dass das Flugzeug nicht ihr Gewicht tragen kann. Und eines Tages ist sie doch geflogen. Und als sie wieder gelandet ist und die Familie sie vom Flughafen abholte, fragte einer der Enkel: Und Oma, konnte das Flugzeug dich tragen? Und sie antwortete: Ja, aber nur, weil ich die ganze Zeit die Luft angehalten habe. Manchmal sind wir so mit Gott. Wir wissen irgendwie schon, dass er uns trägt, aber wir wollen nicht das komplette Gewicht unseres Lebens auf ihn laden. Das vertrauen wir ihm dann doch nicht komplett an. Wie reagierst du auf Sorgen? Was tust du, wenn du anfängst durchzudrehen? Was unternimmst du, wenn du merkst, dass dein Herz umringt wird von Angst? Menschen gehen ja sehr unterschiedlich damit um. Es gibt die unterschiedlichsten Strategien, um mit Angst und Sorge umzugehen. Für die einen ist es, wenn irgend möglich, konsequente Problembewältigung, Problem lösen, weg damit. Andere fliehen vor ihren Sorgen in Ablenkung, durch Unterhaltung, durch Alkohol. Andere atmen tief durch oder suchen sich direkt jemanden, mit dem sie darüber sprechen können. Wieder andere, und dazu gehöre ich zum Beispiel, fangen an, in einer Art Hamsterrad zu steigen und ihre Sorgen immer und immer wieder durchzukauen. Was sie immer mehr herunterzieht und sogar, wenn sie nicht auf sich Acht geben, in eine Form depressiver Haltung stürzen kann. Paulus schlägt uns ab Vers 6 einen anderen Weg vor. Er sagt uns nicht, zieht euch zurück passiv oder stellt euch nicht euren Sorgen oder lächelt alles weg im Sinne eines blinden Optimismus. Paulus kannte ja die harte Realität des Lebens. Er war im Gefängnis. Und er sagt nicht einfach, dass wir aufhören sollen, uns zu versorgen, sondern er sagt uns, was wir stattdessen tun sollen. Wie wir damit aufhören können. Wie wir von Angst zu Zuversicht, von Unruhe zu Frieden kommen können. Und schaut mal, was er schreibt. Vers 6. Sondern in allem, durch Gebet und Flehen, mit Danksagung, sollen eure Anliegen vor Gott kund werden. Also welchen Weg gibt uns Paulus hier vor? Ziemlich einfach. Gebet und Anbetung. Und zwar in allem. Also unabhängig, wie kompliziert, chaotisch und furchteinflößend deine Situation gerade auch sein mag. Wir sollen unser Herz ausschütten und Gott unsere Anliegen sagen und zum anderen sollen wir ihm für das danken, was er schon für uns tut und getan hat. Also Paulus nennt zwei Dinge hier, wenn wir das runterbrechen. Fürbitte und Lobpreis. Ja, in der Fürbitte, im Gebet und im Flehen erkennen wir unsere Abhängigkeit von Gott neu und bringen ihm das, was uns belastet. Wir erkennen, dass egal in was für einer Situation wir stecken, es ultimativ eben nicht auf unsere Kraft ankommt, sondern dass er unsere Kraft ist. Und dass er die Macht hat, uns zur rechten Zeit zu helfen. Aber wir bleiben nicht hier stehen, sondern Paulus sagt, in allem mit Danksagung. Ja, Paulus schreibt, dass wir, also er spricht von Anbetung und Lobpreis, bedeutet, wir sollen inmitten unserer Sorgen Gott für das preisen, was er ist und was er schon für uns getan hat, vor allem in seinem Sohn Jesus Christus. Überlegt mal, Gott dafür zu preisen, dass er in meiner Situation, wie chaotisch sie mir auch vorkommt, trotzdem König ist und alles in seiner Hand hat, ist der Anfang vom Ende meiner Sorgen. Herr Sinclair Ferguson hat in seinem Philippa-Kommentar, den ich euch sehr empfehlen kann, weil es den auch auf Deutsch gibt, hat er geschrieben, Sorgen können nicht gut überleben in einer Atmosphäre, die von Gebet durchflutet ist. Sorgen können nicht gut überleben in einer Atmosphäre, die von Gebet durchflutet ist. Und ich denke, dass das uns Paulus sagen will. Er unterstreicht die Bedeutung von Gebet in Momenten unseres Lebens, die von Ängsten geprägt sind. Und er ruft uns gewissermaßen zu, fokussiere dich nicht noch weiter auf das, was dich sorgt, sondern fokussiere dich auf deinen himmlischen Vater, der unermüdlich für dich sorgt. Wir brauchen einen anderen Fokus und diesen Fokus findet unser Herz im Gebet und in der Anbetung. Im Gebet und in der Anbetung. Also Paulus will, dass wir aktiv werden. In der konkreten Ausrichtung auf Gott, in der wir uns ganz bewusst in die Abhängigkeit von unserem Schöpfer stellen und uns auf seine Herrlichkeit ausrichten. Er will, dass wir aktiv werden und unseren besorgten Herzen eine neue Ausrichtung geben, und zwar durch Gebet und Anbetung. Und deshalb, das ist deshalb so notwendig, weil Gebet, wenn wir mal darüber nachdenken, Gebet ist das komplette Gegenteil von Sorgen. Ja, der Fokus meiner Sorgen ist immer horizontal. Während das Gebet mich vertikal ausrichtet. Sorgen lassen mich nach links und rechts gucken, die ganze Zeit. Das Gebet lässt mich nach oben schauen. Sorgen sind die Frucht meiner eigenen, zu kleinen Perspektive auf mein eigenes Leben. Das Gebet lässt mich aber hineintreten in Gottes Perspektive auf mein Leben. Sorgen lassen mich niemals über meine Probleme hinausschauen. Biblisches Gebet öffnet mir die Augen für Gottes alles überragende Souveränität mitten in meiner Situation. Sorgen werfen mich immer auf meine eigene Kraft. Gebet erinnert mich daran, dass er alle Macht hat und auf meiner Seite ist. Wenn wir anfangen, uns zu sorgen, fangen die Umstände und Probleme an, uns zu kontrollieren, uns zu bestimmen. Gehen wir ins Gebet, begeben wir uns bewusst wieder unter die liebevolle Herrschaft unseres Vaters und sagen ihm, nein, nicht die Umstände kontrollieren mich, sondern du kontrollierst alles. Geschwister, im Gebet geht es niemals einfach nur darum, meine Bitte loszuwerden. Natürlich geht es auch darum. Aber es ist eben nicht alles, das verstehen wir hier ganz neu. Gebet und Anbetung sind Gottes Mittel, um an uns und an unseren Herzen zu arbeiten. Unser Herz wird neu ausgerichtet und zwar weg von dem, was uns bekümmert, was uns Angst macht, was uns durchdrehen lässt auf Gott selbst. Wir müssen das neu verstehen. Gebet ist mehr als einfach nur ein Gespräch in eine Richtung. Es ist die Begegnung mit dem dreieinigen Gott. Wir beten zum Vater im Namen des Sohnes durch den Heiligen Geist. Wenn Kinder Gottes beten, geschieht etwas unglaublich Großes. Das heißt, dass ich als Kind Gottes im Gebet und in der Anbetung dem lebendigen, souveränen Gott gegenübertrete, der durch Jesus mein Vater ist. Gebet ist der Moment, innerhalb dessen mir meine eigene Abhängigkeit bewusst wird. Es ist aber auch ein Akt des Bekennens, mit dem ich zum Ausdruck bringe, nicht meine Krankheit, nicht meine Sorgen, nicht meine kaputte Ehesituation kontrolliert und bestimmt mich, sondern du kontrollierst und bestimmst alles. Und zum anderen ist das Gebet der Ort, an dem mir neu bewusst wird, mit wem ich es zu tun habe, dem König der Könige, der durch Glauben mein Erlöser und mein Freund ist. Ich hoffe, uns ist das bewusst. Gebet und Anbetung sind lebensverändernd und lebenserhaltend. Sie rauben der Sorge den Nährboden, weil sie uns über unsere Situation, unsere begrenzte Kraft und Weisheit hinausblicken lässt, auf einen anderen, auf den König des Universums. Ich kann es deshalb nicht bei mir selbst verstehen, warum ich so wenig bete. Und noch weniger kann ich verstehen, wenn ich solche Sätze unter Christen höre wie: Anbetung ist nicht so meins. Wir können nicht überleben ohne Anbetung. Wir können nicht überleben ohne Gebet. In der Anbetung unseres Königs, im Gebet, schauen wir auf den König, der in seiner überragenden Macht und Souveränität niemals müde wird. Wir schauen auf den Vater, der seinen Sohn nicht verschont hat und uns durch das Kreuz hindurch immer wieder fragt: Wie sollte ich dir mit ihm nicht alles schenken? Das tun wir in der Anbetung. Wir schauen auf das, was er für uns getan hat in Christus und merken in dem Moment, während wir ihn preisen: Wie sollte er in dieser Situation, durch die ich jetzt gerade gehe, nicht für mich sein? Entweder das Gebet wird unsere Sorge vertreiben oder aber die Sorge vertreibt unser Gebet. Und es ist kein Zufall, dass Paulus das Gebet in Epheser 6 deshalb im direkten Zusammenhang mit der geistlichen Waffenrüstung nennt. Und es ist deshalb auch kein Zufall, dass es Satans großes Anliegen ist, uns zu gebetslosen Christen zu machen. Weil hier Kraft liegt für uns, für unseren Alltag. Und ich denke, dass wir deshalb, jeder Einzelne von uns, vor eine ganz einfache Entscheidung gestellt wird, die wir jeden Tag neu treffen müssen. Wir müssen uns ganz neu bewusst dazu entscheiden, in Momenten der Sorge und Angst, in Momenten des Zweifels, unseren Gedanken eben nicht freien Lauf zu lassen, sondern aktiv die Gegenwart unseres Gottes zu suchen und vor ihm die Last unserer Herzen und Gedanken auszubreiten. Es gehört zu den ganz normalen Erfahrungen unseres Lebens, dass wir uns sorgen. Aber es liegt an uns, ob wir es zulassen, dass Sorgen und Ängste so in unseren Köpfen und Herzen sich festsetzen, dass sie anfangen, uns zu kontrollieren und zu bestimmen. Dass sie anfangen, unser Vertrauen in Gott anzugreifen. Brüder und Schwestern, Gott hat einen Ort bestimmt, an dem unsere besorgten und manchmal auch verängstigten Herzen zur Ruhe kommen können. Und es ist der Thron der Gnade. Es ist der Thron der Gnade, vor dem wir wegen Christus jederzeit mit Freimütigkeit treten dürfen, und zwar im Gebet. Und ich denke, dass wir hier eine ganze Menge lernen können von dem Psalm. Wir treffen hier im Psalter auf Gebete und Lieder, die Menschen größtenteils in besorgniserregenden Situationen geschrieben haben. Hier finden wir Beispiele von Menschen, die sich in ihren Sorgen und Ängsten dazu entschieden haben, sich auf Gott auszurichten. Eines der berühmtesten Beispiele ist Psalm 73, wo ein Gerechter, wo ein Mensch, der zu Gott gehört, merkt, wie sein eigenes Leben irgendwie im Chaos versinkt und das Leben der Gottlosen läuft irgendwie. Es geht ihnen gut. Und das bringt ihn zum Sorgen. Das weckt Ängste in ihm hoch, es weckt Frust in ihm hoch, Zweifel an Gott. Und er sagt an einer Stelle, beinahe wäre ich gefallen. Aber dann kommt ein Wendepunkt. Aber dann fing ich dich an zu suchen in deinem Heiligtum. Ich fing an, dich zu suchen. Dieser Mensch entschied sich ganz bewusst, Gott zu suchen, Gottes Gegenwart zu suchen. Und der Psalm zeigt uns, wie aus Sorge, innerer Unruhe, tiefer Depression Hoffnung, Gewissheit und Freude werden kann. Und ich mache sowas nicht oft, aber ich möchte euch mal, ich habe euch ja jetzt schon Bekenntnis von meiner Seite ausgegeben, dass ich ein Durchdrehtyp bin. Und weil Gott mir das einfach immer wieder gezeigt hat, dass ich so ein Mensch bin, habe ich mit der Zeit etwas angewöhnt. Und ich weiß nicht, ob es etwas für euch ist, aber mir hilft es immer wieder. Weil ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der morgens früh aufwacht und direkt anfängt zu drehen, habe ich mir etwas zur Gewohnheit gemacht. Ich habe ungefähr 5 bis 7 Minuten von unserem Haus bis hierhin im Auto. Und ich nutze diese Zeit, um 4 Dinge zu tun. Erstens, ich singe das Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Dann bete ich für mich Psalm 1. Als nächstes singe ich das Lied Komm, du Quelle allen Segens. Und dann bete ich das Vaterunser für mich. Das mache ich jedes Mal, wenn ich morgens zur Arbeit fahre. Muss für die umliegenden Autofahrer komisch aussehen, einen anbetenden Pastor zu sehen, aber das ist, was ich tue. Ich versuche mich aktiv mit Gottes Wahrheit zu beschäftigen. Ich versuche aktiv morgens früh direkt mein Herz auf Gott auszurichten. Mich in die Abhängigkeit von ihm zu stellen. Mir ins Bewusstsein zu rufen, dass er da ist und gerade beim Vater unser Vater im Himmel. Dieses Bekenntnis ist das Ende aller Sorgen. Er ist im Himmel. Er thront über allem. Es ist einfach einer, ihr müsst das nicht so machen, aber es ist für mich etwas, wo ich weiß, dass ich ein sehr besorgter Mensch bin, ein Mensch, der sehr sich schnell in Sorgen reinstürzt. Es ist etwas, was mir immer wieder hilft, mich auf Gott zu fokussieren. Und ich glaube, dass es das ist, was die Psalmen uns auch vorleben. Psalm 130 ist ein Psalm, wo der Psalmist davon spricht, aus der Tiefe rufe ich zu dir, also aus tiefstem Leid heraus. Und was sagt er dann? Ich warte schon am Morgen auf dich. Ich hoffe auf dich schon am Morgen. Ich richte mich aus auf dich am Morgen, um mein Herz zur Ruhe zu bringen bei meinem Gott. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter und sagt uns jetzt, wie das Gebet uns Frieden bringt. Das ist der letzte Punkt, nämlich was Gott ängstlichen Herzen verheißt. Ich war diese Woche auf einem eher drittklassigen Vortrag über alternative Geschichtsschreibung in Bezug auf die Reformation. Ich will jetzt nicht darüber reden, das wird euch langweilen, aber den Gedanken alternative Geschichtsschreibung, den möchte ich mal kurz mitnehmen mit uns. Wie würdest du Vers 7 formulieren? Schaut mal in eure Bibeln rein, lest Vers 6 nochmal für euch und sagt mal für euch, wie würdet ihr Vers 7 schreiben? Also wir lesen da, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünschte, im ersten Moment, da würde stehen, und der Herr wird eure Situation verbessern. Oder? Und der Herr wird den Wunsch eures Herzens erfüllen. Mann, würde mir das gut tun, wenn ich das da lesen würde. Aber Paulus sagt das da nicht. Paulus gibt uns eine andere Verheißung. Und diese Verheißung lautet, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. 2 Dinge will ich hier kurz herausstellen. Paulus spricht hier über Gottes Frieden. Also den Frieden, der in Gott selbst ist. Und das Zweite ist, dieser Frieden ist aktiv und macht etwas mit uns. Ja, zum Ersten, Paulus spricht hier nicht so viel über den Frieden, den Gott uns schenkt, den schenkt er uns durch Christus auf jeden Fall, sondern über den Frieden, der in ihm selbst existiert von Ewigkeit her. Es ist Gottes Frieden, von dem er hier redet. Dieser Ausdruck kommt an keiner anderen Stelle mehr vor. Ja, in Gott, als dem dreieinigen Gott, ist von Ewigkeit her perfekte Ruhe. Er erlebt Shalom im ultimativen Sinne. Es ist ein völlig ungetrübter, ewiger Frieden, den sein Wesen auszeichnet. Nichts bringt ihn aus der Ruhe. Er sorgt sich unermüdlich um alles und ist trotzdem ohne Sorge. Stell dir das mal vor. Da ist dieses Wesen, das von Ewigkeit her in vollkommener Zufriedenheit lebt. Da ist dieser Gott, der unaufhörlich in sich selbst perfekten Frieden genießt, der durch nichts getrübt oder unterbrochen werden kann. Er ist und bleibt, der er ist, unveränderlich. In ihm herrscht tiefste Ruhe und Zufriedenheit. Nichts überrascht ihn. Und dann sagt Paulus das Zweite. Der Friede, von dem er hier spricht, ist aktiv, er tut etwas. Paulus sagt uns, dass dieser Friede unsere Herzen und Gedanken bewahrt in Christus. In Christus bedeutet, dass nur Menschen diesen Frieden erleben können, die mit Christus verbunden sind durch Glauben. Also der Friede, der in Gott selbst ist, der Gott auszeichnet, wird unsere Herzen und Gedanken bewahren. Dieser Begriff bewahren ist ein militärischer Ausdruck, den die Menschen damals in Philippi kannten für Leibwächter, römische Leibwächter und Soldaten, die ein wichtiges Gebäude beschützen mussten. Sie stellten sich um das Gebäude herum. Und wer in dieses Gebäude hinein wollte, musste an diesen Soldaten vorbei. Und das ist die Verheißung, die Gott uns hier mitgibt. Mein Friede, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Merken wir, was Paulus hier sagt? Das ist eine riesige Verheißung für dein und mein Gebet. Paulus sagt uns nicht, dass, wenn wir beten, unsere Probleme aufhören. Ja, unsere Herzen und Gedanken werden bewahrt, nicht unsere Träume, nicht unsere Gesundheit oder unser Bankkonto. Aber er sagt uns, dass wir, wenn wir Gott unsere Last im Gebet bringen, tiefen Frieden trotz der Umstände erleben können. Ich finde es total unglaublich, was hier steht. Mich hat das diese Woche umgehauen. Gott verheißt uns hier, dass wenn wir seine Gegenwart inmitten von Sorgen und Ängsten suchen, durch Gebet und Anbetung, dass wir dann etwas von dem Frieden, den er in sich selbst erfährt, dass etwas von diesem Frieden zu uns kommt und in uns wohnt. Er verheißt uns, dass sein eigener Friede unsere Herzen schützend umschließt und dafür sorgt, dass wir etwas von der Ruhe erfahren, die er als dreieiniger Gott erlebt und genießt. Wie unübersichtlich und schwierig unsere Lage auch sein mag. Wir bringen unsere Sorgen vor Gott. Wir bekennen, dass er der König ist und preisen ihn für das, was er für uns getan hat in Christus. Und Paulus sagt es, und dann als Folge und der Friede Gottes wird in euren Herzen beginnen zu wohnen. Und wenn dann Sorgen und Ängste an unser Herz wollen, Geschwister, dann müssen sie erstmal an Jesus vorbei. Dann müssen sie an Jesus vorbei. Tim Keller hat in seinem Buch über das Gebet geschrieben, Gebet ist mehr als ein Gespräch mit Gott. Es ist unser Weg hinein in die Zufriedenheit Gottes. Hinein in die Zufriedenheit Gottes. Und ich glaube, dass sich das mit dem deckt, was wir hier lesen. Es ist eine riesige Verheißung. Unser Gebet ist nicht nur Gottes mächtiges Werkzeug, um seinen Willen in dieser Welt umzusetzen. Das ist es natürlich auch. Aber es ist sein Gnadenmittel, um an uns zu wirken, um uns mit Frieden zu erfüllen, der uns fähig macht, nicht zu verzweifeln, mit Hoffnung nach vorne zu schauen und ihm nicht nur unsere Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch unsere Zukunft anzuvertrauen. Ich will dich deshalb ermutigen, wenn du jetzt gerade voller Sorge bist, voller Angst, die dich daran hindert zu beten, die dich daran hindern anzubeten, die dich vielleicht auch daran hindert, zum Gottesdienst zu gehen, weil du sagst, ich kann jetzt nicht, da will ich dich ermutigen von diesem Text her. Dann erst recht. Dann erst recht. Lerne dort von den Psalmisten, die immer wieder sagen, und dennoch will ich dich preisen. Warum? Weil in diesen Momenten, wenn wir Gott anfangen anzubeten, trotz unserer Umstände, der Friede Gottes in unser Herz kommt und sich schützend um uns stellt. Ich weiß nicht, wie du Vers 7 schreiben würdest in deiner aktuellen Situation. Ich weiß nicht, was dich gerade besorgt, was dir Angst macht. Gott verheißt dir hier nicht die Verbesserung deiner Umstände. Er verheißt uns nicht, dass er die Dinge wegnehmen wird, die uns Sorge bereiten. Er verheißt uns auch nicht, dass er uns unsere Sorgen nimmt, indem er uns unsere Wünsche erfüllt. Aber er verheißt uns einen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Es ist ein Frieden, der der Veränderung unseres Lebens nicht unterworfen ist, der nicht angetastet werden kann durch Leid oder Krankheit, der bestehen bleibt, auch wenn jede irdische Sicherheit und Freundschaft zusammenbricht. Es ist ein Friede, der einen Mann, der über 3 Jahre durch Krankheit gezeichnet, dem Tod ins Auge blickend sagen kann, und er macht keine Fehler. Das ist dieser Friede. Das ist ein Friede, der allen Verstand übersteigt, den man nicht erklären kann. Der nicht mit menschlichen Mitteln zu produzieren oder zu erklären ist. Es ist dieser Friede, von dem wir in dieser alten Hymne singen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Gott verheißt dir diesen Frieden. Er verheißt ihn euch, Familie Theis. Er verheißt ihn euch, Familie Nachtigall. Er verheißt euch diesen Frieden. Ich will euch ermutigen, gerade wenn die Trauer in euch hochkommt über den Verlust, den ihr erleben musstet, zieht euch nicht zurück, sondern flieht ins Gebet hinein und in die Anbetung eures Gottes und erlebt, wie sein Friede eure Herzen und Gedanken bewahrt. Um was du dich heute Morgen auch sorgen magst, was dir auch Angst macht. Ich will dich auffordern, dich ermutigen, komm damit zu deinem Vater, der unermüdlich für dich sorgt. Und angesichts des Abendmahls, das wir gleich feiern werden, will ich dich ermutigen, komm damit zu Jesus, zu deinem Hirten, der sich so sehr um dich sorgt, dass er sein Leben am Kreuz für dich gegeben hat. Er hat dir damit unzerstörbaren Frieden mit Gott gebracht. Nichts kann und wird dich aus seiner Hand reißen, weil er dich von der ultimativen Furcht deines Lebens befreit hat, dort am Kreuz. Und wenn du daran zweifelst, ob Gott in deiner so chaotischen Situation noch die Kontrolle hat, dann nimm heute am Abendmahl teil. Ich will dich ermutigen, nimm am Abendmahl teil und schmeck und sieh, dass seine Herrlichkeit in tiefstem Leid sich offenbart, wie dort am Kreuz und auch in deiner Situation. Und dann hör die Worte, die Christian uns heute schon mitgegeben hat. Die Worte Christi, Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Euer Herz sei nicht bestürzt und voller Furcht. Amen.